Wie gesagt, ich bin eben schon seit Ewigkeit in der Musikszene. Und wie es eben dazu kam, wurde jetzt schon leicht, du hast es ein bisschen erzählt, dass eigentlich die Musik dich gefunden hat.
Ja.
Ja? Und was reizt dich denn noch? Wenn du schon so lange eigentlich Musikfan bist, reizt dich immer wieder an der Musik? Also
nur weil ich ein Leben lang esse, höre ich ja nicht auf zu essen.
Nee, aber was ist noch immer so Neues, so neue Dinge, die mich dann so reizen und überraschen? Oder?
Okay. Also erstens, muss es ja nicht mal unbedingt neu sein. Es ist ja schön, in einer Welt, die sich permanent verändert, auch ein paar Stetigkeiten zu finden, etwas, worauf man sich verlassen kann. Entsprechend toll fand ich Motorhead-Konzerte, weil die wirklich so ritualisiert waren wie so eine Christmette. Du wusstest genau, wann du zu knien hattest, du wusstest genau, wann welches Lied kommt. Dann gibt es aber natürlich immer diese tollen Überraschungen, wie zum Beispiel Meute, wo ich dann einfach im Konzert stehe und denke mir, boah krass, sowas Tolles und sowas Schönes habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Wobei, wenn ich dann ehrlich mit mir bin, ist lange dann 24 Stunden oder sowas. Weil ich habe das große Glück, dass ich oft mehrfach in der Woche das beste Konzert meines Lebens gesehen habe.
Ja, und du bist, wie gesagt, auch immer auf Konzerten unterwegs und die sind ja meistens abends. Wie ist denn so dein typischer Tagesablauf? Oder ist es immer unterschiedlich?
Der ist relativ absehbar, kommt aber tatsächlich so ein bisschen auf mein Arbeits-, was ich zu tun habe. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über das Konzert berichte, dann muss ich morgens relativ früh aufstehen, weil ich dann ja den Artikel schreiben muss. Wenn ich darüber hinaus noch morgens einen Interviewtermin auch noch habe, dann muss ich noch früher aufstehen oder ich schreibe den schon am Abend, damit ich gleichzeitig den anderen Termin wahrnehmen kann und sowas. Und so addiert sich eins nach dem anderen. Oder ich bin meinetwegen außerhalb, meinetwegen in Nürnberg oder sonst wo. Und dann muss ich ja, was weiß ich, entweder mit dem Zug zurückfahren oder also bei Rocky Park oder sowas. Ja. Oder wie auch immer. Also es hängt wirklich, ist unterschiedlich.
Also schon abwechslungsreich.
Abwechslungsreich?
Ja.
Ja, ich habe nie über Monotonie zu klagen. Ansonsten ritualisiert ist es tatsächlich, dass ich mein, gut, und irgendwann mal bin ich im Lebensmittelladen und sonst was, und dann treffe ich die Leute, die ich tatsächlich auch da.
Und du bist ja dann auch eben, wenn du so viel unterwegs bist, bist du ja für die SZ unterwegs, aber dann hast du auch die eigene Radiosendung, was ja auch wieder verschiedene Medien sind. Welches Medium hast du privat jetzt am liebsten oder für welches am liebsten tätig?
Am liebsten tätig? Nee, das kann ich so überhaupt nicht sagen, weil ich finde, diese Medien sind haben so unterschiedliche Vor- und Nachteile. Beispielsweise das Radio hat zum Beispiel den Vorteil, ich muss eine Musik nicht beschreiben, ich kann sie spielen. Beispielsweise im Print muss man sowas beschreiben oder sowas, aber dafür kann man sich im Print auf andere Sachen konzentrieren, die im Radio sehr wahrscheinlich viel zu intensiv wären oder sowas. Wobei, es gibt Journalistenschulen, so Hamburger Journalistenschulen zum Beispiel, die sagt immer beim Radio kann man nicht zurückblättern oder sowas. Also so deswegen muss alles immer so etwas einfacher ausgedrückt werden und. Weil Leser dagegen, die können zurückblättern, wenn sie was nicht verstanden haben. Ich glaube, mit Ausnahme von Menschen, die ein Referat vorbereiten, gibt es kaum Leser, die dann ernsthaft zurückblättern werden, wenn sie nicht mehr mitkommen. Das heißt, die werden auch aus dem Zeitungsartikel aussteigen, weil sie es nicht mehr kapieren und. Ich glaube, für mich ist eher interessant, welche Themen darf ich machen, aber das ist sehr großzügig verteilt. Ich hatte mal allerdings die kuriose Erfahrung gemacht, da habe ich für den Musikexpress geschrieben und für die Süddeutsche. Und der Musikexpress, da habe ich denen ein Thema vorgeschlagen, dann sagten die Redakteure von der Musikexpress, boah Dirk, wir machen hier für die breite Popmusikfraktion und nicht für den intellektuellen süddeutschen Leser. Das heißt, das ist zwar ein tolles Thema, aber das können wir hier nicht machen. Ich habe dasselbe Thema in der Süddeutschen angeboten, in der Redaktion, und habe gehört, bei dir, pass auf, wir schreiben hier echt für eine breite Bevölkerung, nicht für einen Musikfan. Das kannst du im Musikexpress machen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, super, wie ihr euch gegenseitig die Leser zuschubst. So, ne? Nur die Abonnenten, die will jeder selber haben.
Aber zum Beispiel ist ja auch beim Radio, also findest du das schwierig, dass man, wenn man im Radio ja einen Beitrag hat, dann spielt man ihn einmal und da ist es ja vorbei. Bist du da dann froh, dass es wenigstens die Podcasts gibt? Weil eine Zeitung, die kann man sich ja mehrmals anschauen oder jetzt auch einen Blog-Eintrag oder einen.
Aber warum willst du das machen?
Ja, wenn man jetzt zum Beispiel eben einen Beitrag nochmal hören will oder man hat ihn verpasst oder sowas.
Stimmt. Früher habe ich zum Beispiel Kassetten aufgenommen, als ich Radiohörer, also Radiosendungen, die ich toll fand, habe ich manchmal aufgenommen und dann immer wieder gehört und sowas. Ich hatte mal ein Interview gehabt mit diesem Leiter vom Filmmuseum, der mal gesagt hat, bevor er Museumsdirektor wurde, hatte er gedacht, man müsste alles sammeln. Also wirklich so alles. Und dann hat er auf Filmspulen gezeigt, die dann zufällig da standen und meinten, das sind alles ungeschnittene, das sind alles Szenen aus Wim Wenders Himmel über Berlin, die nicht im Film vorkommen, die rausgeschnitten wurden. Meinte so, was machen wir jetzt damit? Hüten wir die? Für wen? Oder schmeißen wir sie weg? Weil wenn wir sie wegschmeißen, sind sie weg. Und dann kriegen wir nie wieder einen Zugriff. Aber er meinte, wenn wir alles sammeln, aber wirklich alles sammeln, dann ist irgendwann mal kein Platz mehr für die Gegenwart. Und ein Vorbild für mich war zum Beispiel der Radio-DJ John Peel. Den durfte ich übrigens, ich bin echt ein glücklicher Mensch, ich komme aus Nordrhein-Westfalen und da waren die Engländer stationiert. Und die haben über ihren britischen Militärradio BFBS, wurde BBC gespielt. Und dann konnte ich John Peels Musik hören, also was echt Legende ist. Es gibt übrigens eine Münchner Band zum Thema München, FSK, diese Münchner Band FSK gehört zu den Bands, die am meisten Gast in John Peels Musik war. Der hat sich immer irgendeine Band ausgesucht, die dann live im Studio gespielt hat. Da waren The Cure drunter, da waren Velvet Underground, T-Rex, was weiß ich denn eben. FSK, Totenhosen waren auch mal drin, das weiß ich, aber ich glaube, die waren nur einmal. Ja, aber und dann habe ich mal John Peel zu mir gehört. Und John Peel hat mal gesagt, dass in einem Interview ähnlich gefragt, wo er gesagt hat, er hat keine Zeit für die Sachen, die gestern waren. Also er mag keine Greatest Hits sein. Ist jetzt bei mir nicht so. Ich arbeite mich immer in allen Richtungen vor und zurück. Aber jetzt so, dass ich jetzt meine Zeitungsartikel sammeln würde, wäre nicht der Fall. Nee. Also ab und zu stoße ich drauf und in der witzigsten Weise, wo ich mal drauf gestoßen bin, und das war aber wirklich, fand ich witzig, weil da habe ich über irgendeine französische Band, dessen Name jetzt leider nicht gefragt, Meute oder so, aber das sind diesmal nicht. Also es war so eine französische Band und da sollte ich, da hat der Michael mich gefragt, Michael Zernstein, für die SZ Extra, glaube ich, war das so, ob ich da einen Vorbericht schreiben könnte. Und dann habe ich mir gedacht, klar, mache ich. Und dann habe ich im Internet recherchiert, das sind ja so die üblichen Wege, so was haben die jetzt ein neues Album raus und so weiter. Und dann bin ich auf die Seite von der Band. Jetzt war natürlich alles französisch und da habe ich mir gedacht, klar, hätte ich auch selber drauf kommen können. Französische Band, Frankreich und so, natürlich sind die Sachen. Dann entdeckte ich aber einen deutschen Text dort, innerhalb dieses Ganzen. Und den habe ich dann gelesen und den fand ich dann richtig gut auch. Der hat dann einiges über diese Band nochmal klargestellt. Und dann stand am Schluss mein Name da drunter. Und dann bin ich drauf gekommen, oh Scheiße, ich habe schon mal über die Band geschrieben. Aber ich fand erstens es toll, denn man könnte sagen, ich bin ein wenig selbstverliebt. Ja, ich könnte ohne mich nicht mehr sein. Aber es hätte ja echt bitterer sein können. Stell mal vor, ich hätte mir gedacht, was ist das denn für ein Spacken? Und hätte dann das gelesen. So, ne? Ja, so kam ich mal in den Genuss, mich zu lesen. Und zwar unvoreingenommen. So, ja. Und Radio, manche Stellen, aber ich höre es nicht wirklich mehr.
Bei unserer Recherche über dich ist uns auch aufgefallen oder beziehungsweise herausgefunden, dass du auch ab und zu als Juror tätig bist bei verschiedensten Kulturveranstaltungen. Also dazu wollten wir dich eigentlich fragen, ob es da einen bestimmten Grund gibt, warum du das tust, weil es ja nicht selbstverständlich ist, dass man da noch seine Zeit irgendwie investiert, als Juror tätig zu sein oder ja. So
weil es mich interessiert, weil es mich wirklich interessiert, weil bei sowas zum Beispiel Feuerwerkfest oder auch hier auf der Frankfurter Musikmesse oder sowas, ist es für mich aber auch so eine Gelegenheit, ganz viele neue Bands hintereinander wegzuhören. Ich finde die Bedingungen, unter die ich die höre, nicht immer die fairsten, weil das manchmal, es ist echt, es ist so ein bisschen, ich komme immer zurückversetzt vor wie in meinem Sportunterricht. Weißt du, da wurdest du, ich wurde immer nur benotet nach irgendeiner punktuellen Leistung an diesem Tag. Mhm. Und wenn du an dem Tag scheiße drauf warst, dann war deine Leistung auch entsprechend blöd dokumentiert worden. Und das passiert bei diesem Wettbewerb natürlich auch. Aber für mich ist der Vorteil tatsächlich der, dass ich ganz viele neue Bands kennenlerne. Und nicht alle, die gewinnen, sind für mich dann diejenigen, wo ich sage, boah, ihr seid toll. Ich weiß, wir hatten früher zum Beispiel, Feuerwerk haben früher immer Bands nach Bilbao geschickt, den absoluten Sieger. Mhm. Und ich war irgendwann mal davon überzeugt, Bilbao hasst uns. weil ich immer das Gefühl habe, die beste Band war immer die zweitbeste geworden. Aber wurscht, das sind so die unterschiedlichen Geschmäcker. Aber ich behalte ja dann auch die sogenannten Verliererinnen und Verlierer im Auge, weil ich die dann einfach toll gefunden habe. Und deswegen mache ich das gerne. Mhm. Und ja, das ist doch schön.
Ja, finde ich auch auf jeden Fall.
Und es ist ja auch so, ich bin musikalisch wirklich sehr neugierig. Und ob ich jetzt irgendwo in ein Konzert gehe von einer mega hippen Band, die ich noch nicht kenne und wo ich das große Glück habe, die jetzt kennenzulernen, um endlich auch zu kapieren, warum alle Welt die so toll findet. Oder ob ich eine Band sehe, die die Welt noch gar nicht kennt, weil die gerade erst anfangen, aber das ist ja für mich jetzt erstmal dasselbe Phänomen. So, ne? Und deswegen ist die Befriedigung für mich auch immer die, also entweder es war doof oder es war super und das ändert ja nichts an der Größe der Band, ob es super oder. Deswegen mache ich das gerne. Und ich werde dann natürlich auch häufig gefragt und ich fühle mich dann ja auch immer gebauchpinselt, dass die mich überhaupt fragen. Ich finde das echt eine Ehre, wenn man da eingeladen wird, sowas machen zu dürfen. Und ich lerne durch sowas oft auch andere Locations kennen. Das ist auch toll. Ich meine, bei einigen Sachen habe ich zugesagt und hatte keine Ahnung, dass ich da wie wild in die Pampas fahren musste. Weil ich mir gedacht habe, ich dachte, das wäre hier München noch. Aber dann hänge ich da in der S-Bahn und sehe mich dann plötzlich da mit einer anderen Erscheinung von München konfrontiert. Sehr ländlich. Ich komme mir da immer vor wie in so einem Schlagerfilm. So. Aber nein, und dann erlebt man aber auch in diesen Locations plötzlich, in diesen Kulturzentren, erlebt man plötzlich so Stadtteilkultur, ist zum Beispiel für mich was wahnsinnig Aufregendes. Und weil da plötzlich auch Leute zusammenfinden über so ein kulturelles Erlebnis, die diesen Stadtteil wirklich beleben und aus Menschen, die sehr wahrscheinlich völlig losgelöst voneinander, nebeneinander herwohnen, plötzlich eine Gemeinschaft erzaubern. Ich habe das mal erleben dürfen wie in Giesing. Da haben die ein Riesenfestival, dreitägiges gemacht. Da habe ich das erlebt, da war ein Nonnenwohnheim, so ein Wohnheim für ältere Nonnen, die sehr wahrscheinlich ausgeparkt werden. So das, der alte Stift von den Nonnen nennt sich interessanterweise Schwesternschule oder sowas. Das ist dann in Giesing neben dem diesem Schaumermäu-Café da. Und am ersten Tag war da die Klosterpforte, das war alles zu. Und am nächsten Tag waren die Nonnen draußen mit einem Tisch und haben selber Kürbisse und sowas dort verkauft und so. Und ich kam mit denen ins Gespräch und dann haben die mir erzählt, sie hätten mir am Vortag so schön zugehört, weil ich da moderieren durfte. Und sie hätten mich auf der Bühne gesehen und sie fanden das gut, was da gesagt wurde. Und auch das Programm hat denen gefallen. Und dann haben sie beschlossen, sie mal mit. Und ich habe gefragt, wie, ihr habt mich gesehen. Und dann haben sie nach oben gezeigt. Dann haben die ganz oben so runde Fenster. Und dann haben die sich das wirklich angeschaut. Aber auch, ey, und das ist toll, wenn Menschen, also wenn plötzlich selbst die Nonnen, die anderen Leute so gut wie nie mitbekommen, plötzlich Teil dieser Giesinger Gesellschaft dort werden. Mhm. Ich fand's schön.
Toll, ja. Und wann bist du dann Journalist und wann Kritiker und wann Kulturaktivist? Also inwiefern trennst du die Tätigkeiten?
Es kommt immer auf die Auftragslage an. Das ist ganz einfach. Wenn ich einen Auftrag habe, dann bin ich Journalist.
Okay, aber hast du irgendwelche Vorzüge? Also was machst du am liebsten?
Am liebsten wäre ich stinkreich, würde den ganzen Tag segeln. Nee, weiß ich, kann ich ist unterschiedlich tatsächlich. Ich bin froh, dass ich da so ein bisschen wechseln kann. Aber ich glaube auch, dass ich diese Sachen, was hast du jetzt gesagt, Kulturaktivist, finde ich toll. und Journalist, ich weiß nicht, ob man das immer so trennen kann, so, aber bei den sogenannten Kulturaktivismus, da lebe ich ja wenig von. Also wenn ich in der Jury sitze, bekomme ich dann Getränk dazu gestellt und ein bisschen Essen oder sowas. In Frankfurt ist es ganz nobel, da bekomme ich ein Hotel wenigstens gezahlt. Das ist schon mal etwas oder sowas. Ne? Also und da habe ich das dann immer so, dann gestalte ich mir das schön. Also das heißt, ich fahre da schon immer sehr früh hin und schaue mir Frankfurt an, gehe dann in eine Kunsthalle oder schaue mir das Goethe-Museum oder irgendwie sowas an und mache hier so ein bisschen Städtebesichtigung, damit sich das für mich nochmal garantiert hat. Und dann gehe ich auf die Musikmesse und dann schaue ich mir diese Bands an und dann gibt es danach noch eine Party und dann fahre ich ins Hotel und finde es total geil, wie wenig Geld die haben, um mich zu bezahlen, aber wie viel Geld die haben, um mir da so eine riesen Suite zur Verfügung zu stellen. So kommt mir das voll übertrieben ausgedrückt. Also letztes Mal, wo ich da war, lag ich am Schluss in der Wanne und habe Zeitung gelesen. Ich habe das einfach nur genossen, wie groß die Wanne war. Ja, also mit dem Trennen, ich weiß es nicht, ob man das immer so trennen kann. Das Problem, was ich oft sehe als, ich bin ja freischaffender Journalist dabei auch, bin deswegen ja auch ein bisschen auch darauf angewiesen, dass ich Geschichten habe. Und wenn du dann unterwegs bist, so im Nachtleben, dann springen dich die Geschichten oder irgendwelche Leute, die glauben, sie hätten eine Geschichte, ja auch regelrecht an. Was manchmal lästig sein kann, weil ich manchmal das Gefühl habe, boah, da kannst du ja gar nicht mehr abschalten, weil du wirst ja immer irgendwo so ein bisschen belauert. Nimm das, ich lege Drugstore auf, Typ kommt, sagt, ey, wir spielen heute im Hexenkessel, wo ich ja dann auch hingehe jetzt. Ne? Und auf der anderen Seite, Mai, bin ich aber auch interessiert in diesen Geschichten, deswegen finde ich das jetzt nicht mehr lässig. Ich hatte das einmal gehabt, da hatte eine Freundin eher Probleme damit. Die meinte, das wäre furchtbar, mit mir unterwegs zu sein, weil ständig irgendwelche Leute mit mir reden. Und dann bin ich, um zu beweisen, dass das gar nicht wahr ist, bin ich mit ihr auf den Olympiaturm gefahren. Ich hatte keine Ahnung, dass ich da oben Leute kennen würde. Und die sind dann auch so, hey, was machst du denn hier? Und taps, bleib hier.
Ja.
Da gibt es dieses Rockmuseum oben. Oh, warte.
Komplett andere Frage, aber du hast ja vorhin auch von Elvis und so erzählt, ja. Und durch Recherche sind wir auch darauf gestoßen, dass du zusammen mit einem Freund Elvis Presley Partys organisierst und veranstaltest.
Mit Peter Friedrich, ja.
Ja, und wie kam es dazu, wie sieht so eine Party aus?
Wie es dazu kam, ist einfach ich kannte den Peter Friedrich schon ziemlich lange aus einer eher so Punkrock Underground irgendwas so Szene. Und der war auch mit einer Freundin zusammen, die ich viel früher noch als ihn kannte, so lernte ich ihn aber auch kennen. Und das war, glaube ich, damals Hausmusik, ist so ein Label aus Weilheim, Landsberg, da die Ecke. Wir kamen nach München, haben damals Büro eröffnet, wir waren da auf der Party. Irgendjemand sagte irgendwas total Bescheuertes über Elvis Presley. Ich drehte mich um und wies ihn zurecht. gleichzeitig drehte sich aber auch Peter Friedrich um und wies ihn zurecht. Und dann haben wir uns beide nur angeschaut und dann wie du auch. Und dann haben wir uns überlegt, eigentlich könnten wir mal zusammen Elvis auflegen. Mhm. Und dann haben wir uns nur überlegt, so, man müsste jetzt einfach bloß mal einen guten Termin finden. So. Und irgendwann mal war es dann August und dann kamen wir drauf, boah, nächste Woche war irgendwie, ich weiß gar nicht was für ein Jubiläum oder so, Elvis. Und dann habe ich damals den Jürgen vom Substanz gefragt, ob wir hier einen Elvis-Abend machen könnten. Und das war so mitten im August. Substanz war sowas von leer. Also, weil die ja keinen Biergarten, nichts haben. Also, das heißt, Emptiness. Er schaut sich so um und meint, naja, viel verlieren werde ich da ja wohl nicht. Ne? Mach doch. Und dann haben wir das gemacht und dann hatte das damals so wahnsinnig viele Leute gezogen, trotz bestem Wetter, dass Jürgen an dem Abend so einen Dollarblick hatte. Also die Dollarzeichen im Auge und ja, das machen wir nochmal. Und das haben wir dann weiter gemacht. Wir sind dann aber nur irgendwann mal in verschiedenen Locations damit aufgetreten. Irgendwann, man nutzt sich das natürlich auch ab, aber wir haben immer noch regelrechte Fans dieser Veranstaltung, weil das Eigenwillige dieser Veranstaltung ist ja, dass wir nur Elvis auflegen. Also einen ganzen Abend nur Elvis Presley, also wo die Leute dann aber neben den Rock'n'Roller eben auch den Gospelsänger, den Soulsänger, den Schlagersänger, den Beatmusiksänger und sonst was entdecken, also weil er ein Country-Sänger, weil er sehr viele Facetten hat, die man ja jetzt gemeinhin erstmal nicht mit Elvis assoziieren würde.
Aber verkleiden sich die Leute dann auch so Elvis-mäßig?
Oder? Manche taten das am Anfang, das hat dann ein bisschen abgenommen, aber ja klar, es kommen dann auch ein paar Rockabillys oder sowas und wenn die da sind, das, oder so mit Petticoats und so, das ist schon unterschiedlich, aber die Idee, die wir tatsächlich hatten, ist auch einfach so ein sehr, sehr ungezwungenen Elvis-Abend, ohne diese üblichen Elvis-Lookalike-Kontesse und sonst was zu machen, sondern hier sollte es einfach, wir hören jetzt lustig Musik. Am besten fanden wir es dann auch immer in so Läden wie im Lab oder so, der ja, wo, das war so ein Laden in boah, weiß ich, irgendwo in München-Heidhausen, da Glocken machen. Wo ja gemeinhin gar nicht getanzt wurde. Und wo das dann was Außergewöhnliches wurde, weil es ist dann so, also toll fände ich ja irgendwie in so eine Pommesbude aufzulegen. Und dann würden die Leute dort anfangen zu tanzen, weil ich es schön finde, wenn so eine Veranstaltung auch den Raum verändert.
Also die Leute tanzen dann auch?
Ja, das tun sie, ja, ja,
klar. Und die auflegen?
Die tanzen nicht. Oder ja, doch, die tanzen auch. Ich neige zum Beispiel als DJ sowieso dazu, immer, wenn sobald eine Nummer länger ist, auf die Tanzfläche zu hüpfen und zu tanzen, damit keiner behaupten kann, es hat keiner getanzt.
Wann ist denn die nächste Elvis?
Am 8. Januar hat der Geburtstag. Das ist ein Montag, weswegen wir gesagt haben, man feiert nicht in den Geburtstag rein. Also rein schon, das wäre ja so diese jüdische Tradition, dass wir vom Samstag in den Sonntag rein feiern könnten, wenn es ein Sonntag wäre. Aber Sonntag auf Montag, da die Leute kriegen sie ja Sonntag kaum vom Tatort weg. Finde ich toll. Da liebe ich soziale Medien wie Facebook, weil dann lese ich von ganz vielen Leuten, wie toll der Tatort ist, und ich lese von denselben Leuten jeden Sonntag, wie beschissen der Tatort gerade ist. Aber eine Woche später schwören die wieder drauf, dass man den Tatort gucken muss. Und ab und zu gibt es dann wohl auch tolle. Aber ich glaube, gut, aber sonntags gehen die Leute, die sind ja immer so freitags im Party, Samstag gehen sie dann irgendwie noch so restgeschädigt wieder noch raus. Und Sonntag haben sie immer Panik, dass sie Montag nicht aus dem Bett kämen. Und gucken dann Tatort und sowas. Deswegen macht das keinen Sinn. Und wir machen jetzt Montag den 8. dann auf den Samstag, glaube ich, Freitag oder Samstag, ich bin mir gar nicht sicher. Und zwar im Drugstore machen wir das Ganze.
Ach, cool.
Weil das auch so ein Laden ist. Da habe ich ja auch am Samstag aufgelegt, da habe ich auch diesen.
Dann kann man da einfach vorbeischauen.
Ja, natürlich kann man da einfach vorbeischauen.
Und
zweifach vorbeischauen. Tritt, vierfach, zehnfach, hundertfach. Es ist ein toller Laden und ist eine tolle Stimmung. Und auch Drugstore ist auch so ein Laden, weil es ist so, wenn man das vorne macht in diesem Barbereich, funktioniert die Musik sehr schön als Hintergrundmusik, die einfach einen angenehmen Abend gestaltet. So. Aber, und das war mir ja zum Beispiel auch hier mit diesem Otis Redding-Abend da im Drugstore auch gelungen, plötzlich fangen dann so drei verrückte Engländerinnen das Tanzen an und ehe dich versiehst, waren zumindest die Typen, die dachten, sie hätten mehr Chancen bei den Engländerinnen, wenn sie mittanzen, auch am Tanzen. Und plötzlich tanzt da alles. Was für einen DJ manchmal auch ist toll, das ist ein Kompliment, kann ich aber auch unheimlich unter Druck setzen, weil du teilweise dann feststellst, okay, gut, die schöne Platte, die du danach plantest, die kannst du jetzt wegschmeißen, weil passt nicht mehr zum Rhythmus.
Und zwar, also also Elvis ist ja von früher und so. Was sagt man eigentlich jetzt zu der Zeit jetzt so? So, ja, Huren, Karate, Andy, Rin, also die Deutschen, die so, ist das für dich Musik oder?
Gott. Ja, also erstens wäre es dann sogar Musik, wenn ich es doof fände. Weil bloß weil etwas Musik ist, heißt ja nicht, dass es gut ist.
Ja.
Also es gibt ja auch doofe Musik oder schlechte Musik oder sowas, aber ja, das ist für mich Musik, das war die Frage.
Ja, oder also, was sagst du zu der Entwicklung? Weil ich
will
schon.
Welche Entwicklung jetzt? So wie sich die Musik überhaupt entwickelt hat, so von Elvis ausgeht, ja. Oder was? Mein, ich sage als Elvis-Fan immer, Elvis war der Beginn der Popkultur. Wäre ich Frank Sinatra-Fan, würde ich sagen, Frank Sinatra war der Beginn der Popkultur und der war sogar früher als Elvis. Und irgendwo stimmt das beides auch. Man muss das ja auch nicht immer so gegeneinander abwiegen und dann könnte man sagen, Hank Williams war die Erfindung der Popkultur. Das war ein Country-Musiker, der zur selben Zeit groß war. Und jetzt haben wir uns auch gar nicht so in die Blues-Sachen reingefräst und wir haben überhaupt noch gar nicht diese Bedeutung von Johann Strauss oder wie sie alle hießen, rausgehört, was alles kommt. Und ich finde, dass sich seitdem wahnsinnig viel getan hat und immer noch tut. Ich glaube, dass vieles von dem, was dann als großartig in einer Zeit beschrieben wird, dass sowas oft auch erst rückblickend erkannt wird. Ich glaube, dass viele Bands, die auf Woodstock aufgetreten sind und dort so gefeiert wurden, dass die noch gar nicht so dieses Standing hatten, das sie heute haben. Ein Jimi Hendrix wurde, glaube ich, auch war natürlich auch innerhalb seiner Zeit groß. Aber allein der Umstand, dass wenn man, es gibt ein Bild von Jimi Hendrix, sein Auftritt in München im Rationaltheater, kann man dieses Foto sehen, da wurde sein Name J-I-M-M-Y geschrieben auf dem Plakat. Jimi Hendrix schreibt sich aber J-I-M-I. Allein der Umstand, dass diese Leute da sind, das muss ihn wahnsinnig geärgert haben, dass er vor dem Schild steht, wo Jimi Hendrix falsch geschrieben ist. Aber das muss man sich aber geben, der Kerl war zu dem Zeit schon Hey Jones und das war alles schon eine Nummer. Und das war ein Superstar, aber dass er dann später immer noch als Star... Bei Nirvana habe ich zum Beispiel, ich bin mir nicht ganz sicher, ich hatte Nirvana mal erlebt als die große Band aller Zeiten. Kurt Cobain dann tot, das war so Club 27, erst Jim Morrison, James Joplin, jetzt auch Kurt Cobain. Und so. Und ich habe so ein bisschen so das Gefühl, dass Nirvana immer mehr so aus dem Bewusstsein rauskippt. Also dass Leute zwar ab und zu noch wissen, wer Nirvana ist und natürlich bei Smells Like Teen Spirit vielleicht noch die Tanzfläche finden, aber so im Großen und Ganzen so habe ich, glaube ich, diese Band überschätzt. Dave Grohl mit Foo Fighters, der Schlagzeuger, macht da viel mehr Karriere, hätte ich damals nicht gedacht. Für mich, in meiner Pop-Sozialisation war Foo Fighters immer nur das Seitenprojekt. Aber gut, jetzt stelle ich fest, das Seitenprojekt macht Rock im Park die ja. große Halle, das große Feld voll. Ne? Es ist halt, so gesehen, glaube ich, tut sich auch heute noch ganz viel, von dem wir vielleicht nur noch nicht einschätzen können, was davon in 20 Jahren übrig bleiben wird. Aber ich bin immer wieder angetan. Ich bin auch angetan von deutschem Hip-Hop. Oder von vor allen Dingen deswegen, weil in diesen Nichtraucherzeiten, ich bin übrigens selber Nichtraucher, von daher müsste mich das gar nicht so belasten, aber trotzdem finde ich es toll, wenn ich in der Tonhalle stehe und dann kommt dann irgendwann ein Hip-Hop-Act auf die Bühne und sämtliche Teenies stehen in einem Nichtraucherladen und plötzlich stinkt alles nach Dope. Und ich denke mir, was funktioniert hier irgendwie nicht? Ne? Aber ich finde das schon gut. Daran merke ich, irgendwie ist sich ja doch alles gleich geblieben.
Ja, also unser Blog
ja.
steht eben dafür, dass eben Mode und Musik immer irgendwie eine Verbindung hat.
Ja.
Also wie stehst du dazu? Ja,
hast
du
schon Stimmt. gesagt?
Ja, inwiefern bist du das jetzt mal?
Weil interessanterweise sehr viele musikalische Erscheinungen oft auch so ein bisschen sich über Klamotten oder sowas zumindest versuchten zu artikulieren. Das war schon meinetwegen diese Swing-Jugend auch hier während der Nazi-Zeit, was ja eigentlich eher eine verbotene Gruppierung war, die sich zum Beispiel so über irgendwelche Zeichen erkenntlich, also da waren die Haare etwas länger zum Beispiel, oder schon die, also es waren immer irgendwelche Kleinigkeiten, an die sie sich gegenseitig erkennen konnten, dass sie dazugehören. Dann kennt man das ja so auch, nehmen jetzt meinetwegen so diese Rock'n'Roll-Phase, jetzt fangen wir wieder von dieser ganzen Geschichte an, dann kommt das Ganze natürlich auch mit dieser Blue Jeans, aber auch mit welche Anzüge waren plötzlich hip, die dazu passten, welche Frisuren wurden mit welcher Musikrichtung assoziiert und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch, wie das aufgebrochen wurde, wenn zum Beispiel ein Elvis Presley plötzlich eher so androgyne Züge oder sowas hervorhebt, wenn er aufhört, Mann zu sein, sondern plötzlich mit Farben sein Publikum konfrontiert, die er als weiblich, rosa oder sonst was, die eher so weiblich konnotiert war, und bis hin zu seinem Tanzstil, der ja eher so einer Table Dance Tänzerin abgeguckt zu sein scheint. Also man sieht ihn ja da förmlich eine Stange turnen, nur hat er Mikroständer stattdessen. Aber die Assoziationen sind ja durchaus gegeben und dann sieht man ja auch so diese ganzen Stars, auch so Mick Jagger, da erlebt man das ja auch immer wie sie wahnsinnig weibliche Züge in sich, finde ich, so rausholen, oder auch Mark Bolan, T-Rex und deswegen, es gibt, glaube ich, auch so, es gab, glaube ich, tatsächlich auch mal so eine Untersuchung, die behaupteten, dass so diese androgynen Züge eines Musikers so ein bisschen sein Hitpotenzial stärken würden. Möglicherweise, weil das stärker bei Frauen ankommt. Aber von daher glaube ich, dass Mode immer die Musik immer begleitet. Also du siehst ja auch, so die Punks hatten dann eine bestimmte Mode gehabt und nur Idioten dachten, dass die billig wären. So eine Vivian Westwood hieß die, glaube ich, ne? Zum Beispiel, die hat richtig Kohle damit gemacht, mit den Klamotten, die sie entwickelt hat und die dann irgendwann mal auch als Stangenware beim Kaufhof landet. Natürlich war da, konnten dann die richtigen Punks sich darüber dann auch wieder amüsieren, weil die schon ganz andere Dresscodes, ich glaube, das Geheimnis sind die Dresscodes, über die wir uns unterhalten, und wo es ja auch manchmal entscheidend war, welche Schuhsorte du getragen hast, ob du im Club reinkommst oder nicht, oder überhaupt dazugehörst oder nicht. Ja. Und du konntest ja dann auch, schlimm ist ja immer, wenn Leute dann solche Moden zu kopieren versuchen, ja, und überhaupt nicht kapieren, warum, was weiß ich, eine Hose plötzlich umgekrempelt sein muss oder nicht, oder solche Sachen. Also, Kann man sich natürlich auch lächerlich machen, wenn man sich dazu anbietet, so als alter Sack, so auch mal ein bisschen in die Hip-Hop-Kultur. Ich hatte mal so eine geile Schirmmütze, die fand ich unheimlich toll, und ich wurde von wahnsinnig vielen Leuten immer angelabert, dass irgendjemand in der Stadt sei, und ich habe mir immer gedacht, das ist toll, dass der in der Stadt ist. So, aber wer ist das? Und dann meinte ich, du bist überhaupt kein Skater oder was? Ich so, boah, ich stand irgendwann mal auf dem Skateboard, macht mich das jetzt zum Skater? Nee, bin ich nicht. Ne? Und dann bin ich darauf gekommen, das war die Art und Weise, wie ich diese Mütze trug und das Emblem, von dem ich dachte, das wäre ein Fragezeichen. Das war gar kein Fragezeichen, das war ein Skater-Symbol. Und aber okay, das erklärt auch, warum bei dem Fragezeichen ein Punkt fehlt. Aber
Skater-Elf.
Du kennst das. Super. Aber ich damit immer cool rum. Also kam damit auch an. Das ist ja Jahre her, da hat man es ja sogar noch geglaubt.
Bandshirts, Thema hatten wir jetzt schon.
Ja.
Wie viele besitzt du da eigentlich davon? Hast du da einen Überblick? Oder, also generell so Band- und Printshirts, Big Man Shirts?
Nee, habe ich keinen Überblick drüber. Nee. Manchmal sehe ich ein altes Foto von mir und stell fest, boah, scheiße, stimmt, das T-Shirt hatte ich ja auch noch gehabt. Oder sowas. Und nee, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr, welche Bandshirts. Manche trage ich auch dann länger nicht mehr. Aus vielen bin ich leider auch rausgewachsen, muss ich dann auch zugeben. Also das hat dann schon sehr gescratched. Ja, nee, weiß ich nicht.
Aber hast du einen Lieblingsshirt dann, so ein Lieblingsteil? Wo du sagst, okay, das, oder hattest du mal eine Phase, wo du ständig mit einem Shirt rumgelaufen bist? Oder jetzt ein Lieblingsteil, Bandshirt?
Bandshirt. Nee, eigentlich nicht. Also so, dass jetzt wirklich so, boah, ich fand meine Zeit lang den roten Sportfreund Stiller Rudi ziemlich lustig. Aber das war aber ganz früher so richtig. Es gab eine Unterhose, die fand ich geil, aber die war sehr gefragt. Es gab eine Band, die hieß Hermann Brod and the White Romans. So, und man muss jetzt nicht viel Fantasie haben, um sich vorzustellen, wie er eine Unterhose designt hat, wo vorne a Wild Roman stand. Die war getigert. Die war absolut hässlich. Die war so hässlich, dass ich sie gut fand. Aber so abgrundtief gut fand. Jetzt sind ja Unterhosen immer so ein Modeaccessoire, das, glaube ich, immer dann erst zur Geltung kommt, wenn es eigentlich eh nicht mehr drauf ankommt. Aber in dem Fall war das echt ruinös, kann ich mich erinnern. Weil man muss da sehr viel Humor mitbringen, glaube ich. Also als Latin Lover ging ich nicht mehr durch.
Was trägst du denn dann, wenn es kein Band hört? Oder
etwas, kein Unterhöschen trägst. Eine Lucky Look Unterhose hatte ich auch mal. Oh. Ich auch. Und eine Donald Duck, ja. Was ich sage, hier mein, ich glaube, heute habe ich ein, achso, das ist dieses Mohammed Ali Teil.
Oh. Oh, nice.
So, ist cool, ne?
Ja.
Das finde ich auch schön.
Das ist toll.
Aber generell einfach, du trägst gern Print und Statements.
Ja. Ich trage sehr gerne, selbst diese Hosenträger sind ja ein Statement zur Jazzkultur. Dann hier den Sticker, den hat mir der Michael Zierenstein mitgebracht, da war der im Sun Studio. Sun Studio ist das Label, das wo Elvis ist.
Ja, genau.
Dann hier, das ist Tricorn, das ist dieser Hund, der... Es gab ja diesen Hund, der vor dem Grammophon sitzt. Und dann steht da so, his master's voice. Hintergrund ist der, dass der Maler, der den Hund gemalt hat, der hat wirklich, dieser Hund hat vor einem Zylinderwalze gesessen und sein Herrchen war verstorben. Und er hat aber eine Aufzeichnung von seines Herrchens Stimme. Tatsächlich, das ist also dieses His Master's Voice ist überhaupt gar nicht so, das ist ernst gemeint. Also dieser Hund hat offensichtlich wirklich gedacht, da ist sein Herrchen. Und das hat jemand gemalt und die Plattenindustrie, die Grammophon, damals die englische jetzt, die ich weiß gar nicht, wie die da hieß, aber die fanden das toll. Dann musste aber aus diesem Zylinder musste dann Grammophon gemacht werden, weil sie das ja verkauft haben. Und dann haben sie dieses Bild, und das ist ja bald bekannt jetzt, das ist ja auch bei der deutschen Grammophon und so gelandet, His Master's Voice, weil das assoziiert jetzt einen besonders realistischen Klang, den diese Technik bewirkt. Und Tricont sieht man, dass der Hund sein Bein hebt und er pinkelt, weil Tricont ist natürlich aus so einer linken 70er Jahre Bewegung, die dann sagt, wir wollen überhaupt keine Herrchen mehr haben. Und ihr Untertitel ist unsere Stimme. Also wir hören jetzt unsere Stimme und so. Und deswegen trage ich das. Und auf dem, scheiße, es ist verloren gegangen. Normalerweise habe ich da so ein Brahms-Teil an, weil das einer meiner Lieblingskomponisten ist.
Gut, not bad. Ja, jetzt. Oh. Ich weiß nicht, ob die jetzt so spannend ist, aber bestimmt ist die Antwort toll. Gegenteil von Brahms bei so Rockkonzerten, was für ein Konzertgänger bist du da? Bist du jemand, der richtig mitmacht oder eher so leise in der Ecke steht?
Beides. Das kommt drauf an, wie ich an dem Tag drauf bin. Das kommt drauf an, wie mich die Band selber mitreißen. Das kommt auf meine Funktion drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Notizen mache, muss ich es blöd mitnehmen, Notepad da, sich rumzuhören. Aber ich habe das auch schon mal erlebt, da stand ich, was weiß ich, beim Metallica-Konzert. Das war mein erstes Metallica-Konzert. Das war in Nürnberg auf einem Festival. Und da war ich mit einem Freund hingefahren und dann waren wir ganz weit vorne, weil wir hatten ja diese Wichtig-Tour-Pässe, mit denen man ja überall rein durfte. Und dann standen wir dann in einer Gruppe von Menschen, die da, was weiß ich, am Boden hocken und Karten spielten, weil Metallica-Fans sind Monotheisten. Die wollen gar keine anderen Bands sehen. Für die ist es eigentlich Zeitverschwendung, dass da eine Vorgruppe spielt. Aber, und die bleiben auch nur vorne, damit der Platz nicht weg ist. So, und dann vertreiben die sich da und deswegen saßen die da alle und ich stand dann da so und fragte mir so die Bänder und Philipp, mit dem ich dort war, meinte zu mir noch, bist du sicher, dass wir günstig stehen? Und dann meinte ich, boah, Philipp, was soll denn hier passieren? Das ist Metallica, hast du ja schon mal angehört. Ellenlanges Gitarrengekniedel, da wird nicht rumgepokt. Dann kommt die Band auf die Bühne, in dem Augenblick eine Menschenwelle, alles stand auf. Ich, wie Poseidon in diesem Bild, über die Gischtrümme und bis nach vorne ausgespuckt, vorne am Bühnenrand. Doof war nur, dass da gab es einen Steg, der so ins Publikum reinführte und die ganze Band rannte dann immer auf den Steg. Ich war aber nach vorne gepresst, hatte mein Bild immer da, wo gar nichts mehr war. Musste immer so meinen Hals verrenken, um die Band hinter mir zu sehen. Und genoss dabei, dass die Kanonenschläge, die irgendwann mal zur Untermalung dieses Dolby Surround Feelings da gezündet wurden, ausgerechnet dort gezündet wurden, wo ich jetzt stand. Das war also unfreiwilliges Konzerterleben. Aber ansonsten, ja, es passiert auch mal, dass ich rumproge.
Okay.
Aber eher seltener. Meistens bin ich der faule Typ, der...
Und welche Band bringt dich zum Proben?
Fugazi haben mich zum, das ist ja Idols jetzt zum Beispiel. Idols fand ich so, das war letzt vor einer Woche, ja. Also das kommt auf den Rhythmus an, finde ich. Das ist der Rhythmus, wo man mit muss.
Ja.
Wir hätten noch eine allerletzte Frage. Ja, also das ist die allerletzte
zum Abschluss.
Da du ja auch so vielen Konzerten hast, wie du uns ja schon erzählt hast, und gibt es ein Konzert, was dich so berührt oder irgendwie ja, erstaunt hat oder was dir so für immer in Erinnerung geblieben ist? Kann länger her sein, kann auch erst vor kurzem passiert sein, aber irgendetwas, ja, was dich irgendwie...
Da gibt es ganz, ganz viele. Also ich könnte anfangen mit Laurie Anderson, die ich in der Philharmonie erleben durfte, wo ich einfach ihre Art und Weise zu musizieren toll fand. Das kann... was ich zum Beispiel auch sehr schön fand, aber jetzt überlege ich gerade, das war ein Musiker, jetzt komme ich aber auf den Namen wieder nicht. Da fand ich es toll, dass ich eine Zugabe erlebt habe von ihm, der hat im Bayerischen Hof gespielt und der dachte, der spielt bloß ein kurzes spielt seine anderthalb Stunden durch und dann war er fertig mit dem Konzert. Und dann wurde er daran erinnert, dass das Konzert zwei Sets hat. Und dann musste diese Band wieder auf die Bühne zurück nach einer Pause und hatten aber offensichtlich nicht mehr, was sie spielen konnten. Und ich weiß auch, wie er zu dem Bassisten sagte, weil ich saß ja ganz vorne, dann sagte er sowas an, boah, ich fange jetzt mit irgendeinem Song an und versuche irgendwie reinzukommen und dann gucken wir mal. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil was ich dann erlebte, war Jazz in der Reinkultur als improvisierte Musik, weil du gemerkt hast, diese Band hatte keine Ahnung, was sie jetzt machen soll. Und haben einfach gemacht, so nach dem Motto, los und raus kam ein so dermaßen abgefahrenes Konzert, das hat mich beeindruckt.
Das ist schon mal gut,
ja.
Aber da gibt es viele Konzerte, die dann hängen bleiben, auch aus den unterschiedlichsten Gründen dann auch, weil es einfach immer wieder toll ist, sowas live zu genießen.
Schönes Schlusswort.
Super, würde
ich sagen.
Dankeschön.
Vielen Dank. Danke.